Was ist also der Glaube? Fragt der Schreiber des Hebräerbriefes im Kapitel 11. Und wir haben das am Montag miteinander hier bei uns gefragt, bei unserem ersten Themenabend. Was ist also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Und ich bin dankbar, dass Britta uns das schon in drei verschiedenen Übersetzungen vorgelesen hat. Und wir haben hier auch nach dem Gespräch miteinander auch noch einiges zusammengetragen. Dieser Glaube bedeutet uns eine feste Zuversicht oder Fundament als ein fester Anker oder Hoffnung oder tiefes Vertrauen auch in schwierigen Situationen. Gewissheit, ich bin mir sicher. Oder die Erfahrung, der Glaube ist ein Geschenk. Aber auch Entscheidung, entsprechend zu leben, aus dem Glauben heraus oder von dem Glauben her. Wir Christen sind nicht von dieser Welt. Und das macht sich das auch in dieser Argumentation besonders bemerkbar, dass wir an etwas glauben, was nicht nachweisbar ist, was man nicht packen kann, was man nicht halten kann, wo man es nicht draufstellen kann und sagen, so ist es. Die meisten Menschen sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Oder ich glaube nur an das, was ich festhalten kann, was ich beweisen kann, was sich begründen lässt. Wir Christen sind irgendwie nicht von dieser Welt, weil wir an das glauben, was sich nicht beweisen lässt, was nicht sichtbar ist. Das ist wirklich recht dünn, sehr schwach. Und dennoch haben wir das bei uns in der Tasche und tragen mit uns mit. Und oft legen wir das auch an. Packen aus in verschiedenen Situationen, in Sorgen, Leid, Kummer, all dem, was uns diese Welt oder unsere eigene Innenwelt zu schaffen macht. Wir legen an etwas, was ganz besonders ist. Eine Rettungsdecke, die uns auf allen unseren Wegen begleiten kann, die uns selbst gut tun kann und auch anderen etwas Hilfreiches bedeuten kann, gerade in den Notsituationen. Kennen wir das Dünne, das Schwache in unseren Situationen, was uns sehr viel bedeuten kann, ja, Leben retten kann oder uns eine neue Motivation bewirken kann. Und von diesem Hintergrund her lernen wir auch immer wieder in unseren Lebenssituationen zu verschiedenen Alterszeiten auch zu rufen, Maranatha. Habt ihr schon diesen Ruf gehört? Maranatha. Das ist das 13. Gebet, das ich mit euch in dieser Predigtreihe durchnehmen möchte. Maranatha, das ruft Paulus, der Apostel, der viel gebetet hat, der auch lehrt, uns zu beten mit vielen verschiedenen Vorschlägen, der auch ermahnt und ermutigt zum Gebet für ihn, für seine Arbeit, aber auch für alle anderen Menschen und auch sicherlich für sich selbst. Er schreibt im 1. Korintherbrief ganz zum Schluss noch dieses eine Wort mit seiner eigenen Hand. Mit der Hand des Paulus steht da drin. Schreibe ich nochmal. Das sind ein paar Sätze und dieses Wort ist mit dabei. Maranatha. Und die ganzen Bibelübersetzer haben das Wort auch so übernommen. Wenn er Luther liest oder Einheitsübersetzung oder Elberfelder oder Zürcher, die klassischen Übersetzungen, werdet ihr dieses Wort finden. Maranatha. Herr, komme bald. Oder unser Herr, komm. Oder unser Herr, kommt. Man kann das unterschiedlich übersetzen. Entweder als Bitte, unser Herr, komm. So haben wir dafür entschieden hier, weil wir über Gebete sprechen. Oder eine Behauptung, ja, ein Bekenntnis, unser Herr, kommt. Und nun, was bedeutet das in der heutigen Zeit? Ja, was bedeutet es überhaupt in der Geschichte, wenn man solche Behauptung ausspricht? Unser Herr kommt zu jeder Zeit. Egal, ob das Imperialismus ist oder Kapitalismus oder Sozialismus oder Kommunismus. Christen rufen Maranatha, unser Herr kommt. Und sie meinen damit, die Herren dieser Welt gehen und auch wir gehen werden, wie viele vor uns schon gegangen sind. Aber unser Herr ist bleibend. Er regiert die Welt und auf ihn ist Verlass. Und das ist diese Berührungs- und diese unsichtbare Welt, von der wir verstehen, dass diese Welt, die sichtbare, geschaffen ist, aber die unsichtbare existiert. Ja, sie ist eine bleibende. Und daraufhin glauben wir, von daher leben wir und dahin gehen wir. Und die, die vor uns gestorben sind, unter welchen Umständen auch immer, sind dahin gegangen. Und so fällt es auch den Christen nicht schwer, mit aller Entschiedenheit zu sagen, zu jeder Weltordnung oder Staatsordnung zu sagen, Maranatha, unser Herr kommt. Manche übersetzen auch, unser Herr ist gekommen. Aber das ist nicht zwingend notwendig. Die moderneren Übersetzungen, die umschreiben dieses Wort. Die benutzen dieses Wort wortwörtlich nicht in ihren Bibeln, aber die klassischen schon. Das findet ihr. Genauso wie auch das einzigartige Wort von Jesus, aber Vater. Das behalten die klassischen Übersetzungen schon ganz wortwörtlich, weil das so schön klingt. Aramäisch wie aus dem Munde Jesu. So klingt auch Maranatha wie aus dem Munde der ersten Christen durch die ganze Geschichte hindurch bis heute. Und besonders in der schwierigen Zeiten, wo wir so eine Decke brauchen, so eine Rettung brauchen, etwas, was uns besondere Wärme zukommen lässt, da rufen wir auch aus der Not heraus, Maranatha, aus der Sehnsucht heraus, Herr, komme bald, wir brauchen das. Und das erlebe ich als Seelsorger immer wieder, wenn ich bei Menschen bin, wenn sie krank sind im Krankenhaus oder zu Hause und eine längere Zeit leiden, dann rufen sie dieses Wort in ihren eigenen Formulierungen, Herr, ich sehne mich nach dem Jenseits. Ich sehne mich nach dem Vollkommenen. Ich sehne mich nach der Erlösung meines Leidens. Oder ich sehne mich, endlich mal dahin zu kommen, wo ich seit Jahrzehnten daraufhin glaube. Endlich mal zu schauen, was ich geglaubt habe. Das ist ein sehr wertvolles Gebet in unseren Realitäten. Und manchmal spreche ich auch selbst dieses Gebet. Ich muss auch offen sagen, nicht dann, wenn ich bester Stimmung und Laune bin. Wenn es mir richtig sehr gut geht und ich voll in Fahrt bin, dann bete ich dieses Gebet nicht. Aber wenn mir Dinge nicht gelingen, wenn ich in mir selber einfach irgendeine Spaltung habe, mich mit etwas auseinandersetze, wo ich merke, das reißt mich auseinander, das belastet mich, das führt mich in die Sackgassen und das dauert und ich komme nicht raus. Das kann manchmal gefühlsmäßig sein, manchmal auch verstandesmäßig, manchmal auch glaubensmäßig, manchmal auch in Gesprächen mit Gott, manchmal irgendwelche Situationen, die man mit anderen meistert. Man kommt nicht weiter und dann geht dieses Gefühl, ach, der Herr hat eine Lösung, ach, da gibt es einen Ausweg, ach, und schon wieder diese Schwierigkeit. Und einer kommt irgendwann mal wieder, ein anderer. Wann ist es endlich mal so weit, dass wir erlöst sind von all diesem Kram? Dass man einfach nur leben kann. Nur tief einatmen und wissen, es gibt nichts Belastendes dabei. Und frei ausatmen und wissen, es geht gut. In solchen Situationen, wo ich nicht ein- und ausatmen kann mit all dieser Freiheit und Freimütigkeit, merke ich, ich lerne auch so zu beten. Und ich denke, dass vielen von uns auch so ähnlich geht. Ab und zu beten wir so. Ach Herr, wenn du endlich mal mich weitergebracht hättest oder mich erlöst hättest oder auch diese Welt oder diese Situation. Ich finde, auch mit meiner Überschrift zu dieser Predigt, wir sollten solche Bitten nicht verlernen oder neu lernen. Menschen, die heute in der gleichen Zeit, in der wir leben, in anderen Situationen stehen, wo Krieg herrscht, wo Hunger herrscht, wo Verfolgung des christlichen Glaubens herrscht, sie beten dieses Gebet viel öfters. Man kann sagen, Tag und Nacht. Weil sie sehnen sich aus der realen Situation heraus nach der Erlösung und nach dem, was Gott versprochen hat. Gegenüber dem, was die Menschen in dieser Welt machen. Viele versprechen irgendwelche großen Dinge, aber erfüllen sie nicht. Viele behaupten sich selbst, aber nur um selber dazustehen und besser dazustehen, wie wir das heute bei den manchen Präsidenten auch kennen. Aber unser Herr ist gekommen, um sich selbst zu geben und um durch dieses sich selbst geben auch einen Punkt zu setzen, an den wir festhalten dürfen. Ich bin gekommen, um euch mitzunehmen in die neue Zukunft, in die neue Welt. Darauf könnt ihr euch verlassen. Daran könnt ihr gründen und bauen. Das ist euer Fundament, das ist euer Anker. Der Glaube, den ich euch gebe, das ist richtig dünn. Das ist unscheinbar. Das ist vielleicht auch ziemlich raschelnd und störend für mich selbst und für die anderen. Und dennoch hat es eine Wirkung. Als Bergsteiger, als Wanderer, der manchmal auch in ungemütlichen Situationen unterwegs ist und auch in kritische Situationen gerät, weiß ich, was diese Decke bedeutet. Wenn ich sie nach innen mit Silber wende, dann strahlt die Wärme, die mein Körper ausstrahlt, zurück in meinen Körper. Es wird wärmer. Unter Umständen kann das Leben retten. Und immer, wenn ich mit Menschen bin unterwegs, ich führe immer wieder auch Gruppen, habe ich mindestens 2, 3 solche Decken in meinem Rucksack dabei. Nicht für mich allein. Niemand weiß von den Teilnehmern, dass ich die habe. Aber ich habe sie für den Fall der Fälle. Es kann lebensrettend sein. Nach außen bedeutet das auch was. Wir sind schon Menschen nicht von dieser Welt, oder? Es darf uns schon was ausmachen. Es darf an uns etwas aufglänzen, was die Menschen in dieser Welt, die vergänglich ist und die auf Vergängliches setzen, merken. In uns ist etwas Ewiges. Etwas von der unsichtbaren Welt, von der ewigen Welt, von der Welt, die nicht mit Menschenhänden geschaffen worden ist und die auch nicht von Menschenweisheit und Menschenmethoden und Menschenvorgehensweisen regiert wird. Und demgegenüber steht unsere Losung für dieses Jahr. Wir rufen Maranatha immer wieder. Es glänzt und nach außen vielleicht, wenn wir auch mit anderen Menschen diese Vision vermitteln. Aber es wärmt uns nach innen, es hilft uns. Und demgegenüber antwortet Gott in diesem Jahr uns ganz besonders mit dieser einen Zusage, die schon immer da stand. Nicht nur für dieses Jahr, sondern von Anfang an, wo die Christen die Bibel angefangen haben zu verfassen, steht dieses Wort da. Siehe, ich mache alles neu. Das heißt, wir berufen uns bei dieser Decke, die wir anlegen für uns selbst oder für andere Menschen, nicht auf etwas Utopisches, irgendwelche Fantasien, irgendwelche guten Vorhaben von uns Menschen. Es ist eine Zusage Gottes, die uns entgegenwirkt. Auf unsere Bitte, auf unser Verlangen, Maranatha, steht ein Gegenüber, ein festes Wort, eine Verheißung. Und das ist eine Verheißung, die anders wirkt als die Verheißungen von politischen Wahlkandidaten. Ich werde tun. Ich werde das und das einführen. Ich werde das und das ändern. Und sobald die Wahl vorbei ist, merkt man, die kochen auch nur mit heißem Wasser und kommen eigentlich nicht weiter voran. Was Jesus sagt hier, siehe, ich mache alles neu, hat Hand und Fuß. Es ist begründet. Denn diese Welt existiert im Hintergrund schon immer. Aus ihr ist unsere sichtbare Welt entstanden. Das ist die Definition des Hebräerbriefes. Wir glauben, dass das Sichtbare aus dem Unsichtbaren entstanden ist. Gerade Gegenteil von dem, was die Wissenschaftler versuchen, die ganze Zeit zu beweisen. Wir glauben, Dinge, die für menschliches Verstehen abstrakt sind, nicht nachvollziehbar, nicht beweisbar. Aber da steht in diesem einen Wort, ich mache alles neu. Das ist schon alles da. Es ist ein Fakt und dahin werden wir geführt. Wir haben vielleicht noch mal vor Augen diese Demonstration, die ich in den ersten Predigten euch vor Augen geführt habe. Von Proton zum Eschaton, von Vorübergehenden, was sichtbar geworden ist und nur vorübergehend ist, vorläufig, auf das Ewige hin, was existiert von Anfang an und in aller Ewigkeit. Das Eigentliche. Und das ist das Meer unseres Glaubens, das ist das Meer unseres Bittens. Auf unserer Bitte, auf unseren Glaube, auf unser Fürwahrhalten steht eine feste Zusage von Gott: Ich mache alles neu, was eigentlich schon da ist. Und das wird auch in diesem Text so schön auch umschrieben mit den Worten drumherum. Das möchte ich gerne uns vorlesen. Johannes, der Seher, darf staunen und aufschreiben. Und übrigens, wie er sein Buch geschrieben hat, steht diese Passage in den zwei letzten Kapiteln der Offenbarung. Zwei letzte Kapitel, die nochmal beschreiben, was einmal endlich ohne Sünde sein wird. Die zwei ersten Kapitel der Bibel, wo das Paradies, die Erschaffung dieser Welt, das Proton wird ins Leben gerufen aus dem Unsichtbaren, bedeutet, da kommt kein Wort, kein einziges Mal das Wort Sünde vor. In zwei ersten Kapiteln und in zwei letzten Kapiteln der Bibel kommt auch das Wort Sünde nicht mehr vor. Es ist vorbei. Das Proton hat sich erledigt. Es ist jetzt die Ewigkeit, die Zeit mit Gott. Das ist so schön, wie Johannes das beschreibt. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Das Proton, das Vorübergehende, was wir selber auch als Menschen mit unserem Geschaffensein darstellen. Es ist vergangen. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ihr hört eine laute Stimme von dem Thron herrufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod, keine Trauer, kein Weinen und kein Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte: Ja, ich mache alles neu, das hier. Und dann sagte er zu mir: Schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch: Es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Und so weiter. Das ist diese Zusage, die hinter unserer Jahreslosung steht und als ein Gegenüber zu unseren täglichen oder immer wieder neu formulierten, ausgesprochenen Bitten: Herr, komme. Oder zu unseren Bekenntnis aussagen: Unser Herr kommt. Und so stehen wir dazwischen in unserem Leben. Die nächste Folie bitte. Dieses schon jetzt und noch nicht. Diese Spannung kennen wir. Wir sind schon gerettet. Unser Bürgerrecht ist schon im Himmel. Das wissen wir. Unsere Namen sind schon im Buch des Lebens geschrieben. Deswegen können wir von dieser unsichtbaren Welt so intensiv glauben und leben. Die lebt schon in uns, der Heilige Geist ist in uns der Pfand für diese ewige Rettung, für dieses Bürger des Himmels sein. Und die Realität in dieser Welt sagt immer wieder neu und manchmal ganz massiv und ganz laut: Noch nicht. Du bist schon, aber noch nicht. Es ist noch nicht komplett. Du bist noch nicht ganz verwandelt. Du brauchst mehrmals und immer wieder diese eine Decke, die dich umhüllt und die immer wieder in deinem Bewusstsein und nach außen demonstriert und zuflüstert, du bist nicht von dieser Welt, halte durch. In deinen inneren Zerbrüchen, in deinen Krankheiten, in deinen Auseinandersetzungen mit der Wahrheit, auch mit deinem Aushalten von irgendwelchen Verleumdungen, von irgendwelchen Ausgrenzungen oder auch in den Zeiten, die wir als Wüstenzeiten bezeichnen, wo wir fragen, Gott, wo bist du? Ich bin nur noch durstig und es verlangt mich nach dir. Wo bist du denn endlich mal? Vielleicht ein Jahr ist schon vergangen, habe von dir kein Wort gehört und das, was du mir versprochen hast, ist noch gar nicht so richtig aufgegangen. Wo bist du, Gott? Noch nicht. Schon jetzt und noch nicht. Und dennoch verleiht mir diese Glaube und diese Erfahrung, dass er mich trägt, immer wieder neue Worte zu rufen, Maranatha, Herr, komm. Und ich kann ihm alles abgeben. Alle meine Zweifel, alle meine Schmerzen. Ich darf vor ihm frei weinen und schreien und stöhnen und alles, was mich zwingt und bedrängt und mein Leben so intensiv belastet, vor ihm loswerden. Und ich merke, hey, es geht. Diese unsichtbare Welt, sie weitet sich in mir. Sie umgibt mich. Sie erleuchtet mich. Die bringt mich immer wieder von Knien des Betens und des Rufens zu einem festen Stehen da mit erhobenen Händen, mit klarem Blick. Und ich gehe trotz allem, was in mir noch nicht ist und was ich noch nicht kann und was noch äußerlich nicht da ist, weiterzugehen, dran zu bleiben. Deswegen diese Pfeile. Ich rufe Maranatha und all die Worte, die in- und auswendig aus mir zu Gott gesprochen werden, zu ihm. Ich weiß, da ist eine sichere Grundlage, die mir zugesprochen worden ist, die neue Welt Gottes, die auf mich zuwirkt. Und sie kommt zurück mit ihren Impulsen, mit ihren Zusagen, mit ihren Gedanken, mit ihren Ermutigungen. Das lohnt sich hier an dieser Tafel nochmal zu schauen, was wir am Montag alles so reichhaltig zusammengestellt haben. Sie kommt zurück und sie befähigt mich, nicht nur zu bestehen, sondern auch zu handeln. Und da möchte ich gerne auch fragen, was macht unseren Glauben eigentlich in dieser Welt aus? Ist es nur ein purer Gedanke oder hat er wirklich auch ganz konkrete Ausdrucksweisen? Und Anwendungsmodelle, Anwendungsformen, wie wir dem auch wirklich konkret Ausdruck verleihen, im stillen Kämmerlein, im inneren Leben persönlich, aber auch nach außen, in Gesprächen mit Menschen, in unseren Taten, in unserer Haltung, in unserer Vorgehensweise. Ja, die ersten Christen und vielleicht die verfolgten Christen haben es einfacher, sage ich in Anführungszeichen, zu rufen, diese Hilferufe. Damals lebten sie von der Naherwartung. Sie dachten, noch in unserer Lebzeit kommt der Herr. Aber schon die zweite Generation kam in eine Zweifelsituation. Wo ist denn der? Und die dritte sowieso. In dieser Zeit hat auch Hebräer seine Gedanken geschrieben. Er ermutigt, an das zurückzudenken, was die ersten Christen und auch schon die Vorfahren festgehalten und geglaubt haben. Unser Gott kommt. Für ihn gibt es keine Sackgassen. Wir erleben die immer wieder. Und diese Verzögerung der Wiederkunft Christi hat immer wieder Christen dazu geführt, dass sie immer wieder auch versucht wurden, ihre Hoffnung auf etwas anderes zu legen. Oder ihren Blick von dem Herrn und von der Wahrheit des Evangeliums etwas anderes zu lenken. Und wir sind auch heute davon nicht verschont. Aber auch wenn heute noch die Wiederkunft Christi ungewiss ist, wenn diese Wiederkunft Christi immer noch ausbleibt zeitlich, dürfen wir trotzdem lernen und immer wieder auch bewusst dafür entscheiden, dass wir rufen, Maranatha, unser Herr, komm bald. Denn dadurch werden wir erleben, wir leben zwar auf die neue Welt hin, aber in dieser Wartezeit, in diesem Ausbleiben des Wiederkommens, leben wir mehr von der neuen Welt her. Vom Eschaton im Proton. Und wir leben davon und wir wirken davon, aber auch dahinaus. Und das macht uns schon zu besonderen Menschen, dass wir aufglänzen in Situationen, in denen in dieser Welt scheint es gar nicht weiterzugehen, wo Menschen nur noch enttäuscht sind und die Hände sinken lassen. Wir können mit Worten und mit Taten sie ermutigen und sagen, kommt, es gibt die Hoffnung, es geht weiter. Auch wir haben Sehnsucht nach etwas anderem, auch wir haben nicht die ganze Kraft, aber wir können miteinander gemeinsam schauen auf diese neue Welt. Und ich staune immer wieder, auch bei unserem letzten Alpha-Kurs, wie die Menschen durch diese Art von Gesprächen, durch diese Art von Argumentation einfach lernen, den Blick zu wenden zu Dingen, die bleiben sind, die eigentlich sind, von zu Dingen hin, die so geheimnisvoll mit dem Glauben einhergehen, aber die real sind. Und dann fangen sie an zu experimentieren. Die trauen sich auf den Glauben einzulassen und machen ihre ersten Erfahrungen und kommen weiter. Ich wünsche uns so sehr, dass wir mit dieser Jahreslosung nicht nur denken an etwas, was in diesem Jahr neu werden müsste und könnte, sondern dass wir einfach festhalten, es ist schon neu geworden und das lebt in uns. Und wir dürfen in guten und in schweren Zeiten mit Gott darüber reden und immer wieder neu tanken. Und das möge uns wärmen und auch durch uns glänzen. Ich lese uns abschließend noch einen Text von Paulus, der diese Gedanken auf seine Weise irgendwie kommuniziert. Die stehen im 2. Korintherbrief, Kapitel 5 und einige Verse. Denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und dieser Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht vom Menschen. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Denn wir werden nicht nackt sein, sondern einen neuen himmlischen Körper erhalten. In unserem sterblichen Körper seufzen wir noch, denn wir möchten lieber gleich unseren neuen Körper anlegen und vom Vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Gott selbst hat uns darauf vorbereitet und uns als Sicherheit seinen Heiligen Geist gegeben. Deshalb bleiben wir zuversichtlich, obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Ja, wir sind voll Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper gern verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn wären. Unser Ziel ist es, deshalb immer zu tun, was ihm gefällt, ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen. Und dann spricht Paulus noch an einer Stelle, dass ihn besonders freut, dass das, was er tut, was er schreibt, was er wirkt, auch andere Menschen mitnimmt und sie eines Tages mit ihm vor dem Herrn stehen werden und staunen werden, was sie geglaubt haben. Das wünsche ich uns auch. Und ich frage uns, was hast du in deiner Tasche? Wie sieht dein Glaube aus? Und was hast du vor Augen, wenn du denkst, wenn du betest, wenn du handelst, wenn du gehst, wenn du dein Leben mit anderen Menschen gestaltest? Hast du in deinen Taschen diesen Glauben, diesen dünnen Glauben, der dich befähigt, Maranatha zu rufen? Und hast du vor Augen diese neue Welt Gottes? Möge die nächste Folie uns ein bisschen jetzt nochmal mit großen Buchstaben ermutigen, gleich miteinander ins Gebet zu gehen. Wir lassen diese Worte auf uns nochmal, auch aus Hebräerbrief 13, einwirken und nach einer Minute ungefähr singen wir ein Lied, das diese Gedanken aufgreift. Dann beten wir und dann singen wir den zweiten Teil von diesem Lied, Lobpreiset unseren Herrn. Eine Minute erstmal denken.